Arthur Späth mein Name. Ich arbeite als ALM-Architekt bei der Microsoft. Ja, beschäftige mich schon seit einiger Zeit mit dem Thema TFS, Visual Studio, und jetzt auch DevOps. Und das erste Mal, als wir quasi davon erfahren haben, dass Release Management als Produkt von der Firma InCycle aufgekauft wurde und ich dann angefangen habe, mit dem Produkt zu arbeiten, war ich dann doch ganz schön erstaunt, was man alles damit machen kann. Und mittlerweile bin ich fast der Überzeugung, dass ich eigentlich mit Release Management fast keine Limitierungen mehr habe. Kurze Frage ins Publikum: Wer nutzt denn heute schon Release Management? Okay, so gut ein Drittel. Und wer nutzt Application Insights als Telemetrielösung? Oder hast du es zumindest mal angeguckt? Okay, damit schon weniger. Gut, mal die eigenen Kollegen hier ausgenommen. Ja. Freut mich aber trotzdem, dass sie so zahlreich erschienen sind, da es nachher noch ein kleines Schmankerl gibt. Ja, also wer bis zum Schluss bleibt, der kriegt zwar kein Goodie mit, aber ein paar Informationen. Wer vorhin in der Session war mit dem Thomas und mir, der hat dieses Bild schon gesehen. Ja. Ich habe es mir von unserem Marketing ausgeliehen, aber ich finde es gar nicht mal so schlecht, ja, weil es eigentlich ganz gut beschreibt, wie wir über das Thema DevOps denken. Und zwar einfach als Erweiterung von den bestehenden Praktiken, die wir haben mit Entwicklung und Test, eben auch jetzt in die Produktion hinweg. Und das hat eben nicht nur mit den allgemeinen Trends auf dem Markt zu tun, sondern auch, weil wir, auch wenn man das vielleicht nicht so prominent gesehen hat, eigentlich auch schon jahrelang DevOps betreiben und DevOps nutzen und natürlich dann entsprechende Tools dazu selber aufgebaut haben und mit dem Zukauf von Release Management auch selber in die Plattform TFS mit integriert haben, die wir natürlich auch euch als Kunden zur Verfügung stellen wollen. Und wie schon vorhin erwähnt, DevOps hat für uns zwei Ausprägungen. Das ist zum einen wirklich sozusagen, ich brauche einen Transportmechanismus, um meine Bits vom Build-Server oder von meinem Drop-Verzeichnis auf die Systeme zu bringen. Und wenn ich hier von Systemen spreche, dann spreche ich nicht von einem Rechner, sondern es kann natürlich auch ein komplexer Verbund von Rechnern sein. Denken wir einfach mal an SharePoint-Umgebungen oder vielleicht auch andere Applikationen, die in so einem, wir nennen das Environment, dieser Begriff wird uns immer wieder heute nochmal verfolgen, zusammennehmen können. Und auf der anderen Seite wirklich auch die Möglichkeit zu haben, wenn die Bits deployed sind, daraus Rückschlüsse zu ziehen. Zum einen, was macht der Anwender mit der Software, aber auf der anderen Seite auch frühzeitig über Fehler oder zum Beispiel auch Performance-Probleme benachrichtigt zu werden. Und da kommt dann eben Applikationstelemetrie ins Spiel. Das ist dann in unserem Fall Application Insights, quasi ein Applikationstelemetriedienst, den ich in meine Anwendungen mit einbauen kann über entsprechende SDKs und im Azure-Portal entsprechend dann diese ganzen Daten, die dort gesammelt werden, und es kann ganz schön viel werden, auswerten kann. Und der Idealzustand ist wirklich der, dass ich dann eben hinkomme, dass, so wie wir es vorhin beschrieben haben, auch irgendwo innerhalb dieser Prozesse oder auch der Zusammenarbeit zwischen Entwicklern und IT-Operations-Leuten eine ideale Zusammenarbeit stattfindet, wo ich eben meine Infrastruktur als Code beschreibe, diese mit in den Entwicklungszyklus mit übertragen kann, mit versionieren kann und dann eben auch entsprechend mit deployen kann. Ja, im speziellen Release Management, also da ist eigentlich die Idee dahinter, dass ich eben den gleichen Code auf dieselbe Art und Weise immer wiederkehrend deployen kann. Das, was der Thomas vorhin so schön gesagt hat, wir wollen eigentlich keine Big Bang Releases irgendwo, auch wenn ich vielleicht kleine Bereitstellungen mache, erwischt es uns an immer wieder. Ich muss irgendwann mal am Ende des Tages auf den roten Knopf drücken und sagen, okay, ich deploye jetzt meine Software, damit der Anwender sie nutzen kann. Aber ich möchte wirklich sicher gehen, dass dieses Deployment immer auf die gleiche Art und Weise passiert. Ja, nicht nur, weil ich vielleicht einen weiteren Server mit hinzugenommen habe, um zu skalieren und dann merke, hoppla, ich habe irgendwo einen Konfigurationsdrift oder ich habe vielleicht irgendwo eine Dependency vergessen, die ich für den Betrieb benötige und das dann in der Produktion feststelle. Und auf der anderen Seite möchte ich vielleicht auch irgendeinen Mechanismus haben, um zumindest irgendwo einen Workflow oder auch einen Genehmigungsworkflow drüberlegen zu können, weil ich vielleicht eben auch ein wenig über Governance nachdenke, wo ich sage, okay, meine Test- und meine Staging-Umgebungen, in die möchte ich automatisiert deployen. Aber was ist mit den Produktivsystemen? Da möchte ich vielleicht doch noch jemanden dazwischen haben, den klassischen Release-Manager dann wirklich sozusagen seine Checkliste durchgeht oder auch seine Qualitätskriterien durchgeht und sagt, okay, jetzt deploy ich wirklich in die Produktion. Und das Ganze eben über alle meine Environments, die ich über Release-Management verwalten lasse. Und das geht, also so stellen wir uns das vor, idealerweise nicht nur eben mit der Bereitstellung der Software, sondern auch unten drunter, das heißt die Provisionierung und die Bereitstellung der eigentlichen, ja, ich nenne es jetzt einfach mal so salopp Hardware, meistens sind es dann doch irgendwelche virtuellen Maschinen oder vielleicht auch irgendwelche Azure-Ressourcen. Wenn man sich Release-Management heute anguckt, dann ist es eigentlich eine klassische Dreitier-Anwendung. Ich habe meinen Release-Management-Server, der neben dem TFS steht. Ich habe einen Release-Management-Client, das ist die gesamte Verwaltungsoberfläche. Es gibt noch einen Web-Client, der ist eigentlich hauptsächlich dafür gedacht, dass eben der Release-Manager dort seinen Release genehmigt. Und ich habe sogenannte Deployment-Agents, die auf den Zielsystemen installiert werden und die Arbeit verrichten. Das, was dort auf den Zielsystemen passiert, das habe ich jetzt einfach mal hier sozusagen in diesen blauen Bereich reingepackt. Das sind zum einen Skripte, die dort ausgeführt werden. Das können aber vielleicht auch andere Technologien sein, wenn ich zum Beispiel mit Azure arbeite oder mit System Center arbeite, diese sogenannten Runbooks sein, die dort ausgeführt werden, die mir eben meine Ressourcen provisionieren, die mir meine Software konfigurieren. Das können aber auch andere Systeme sein, gerade eben, wenn ich vielleicht mal gucke, was ist mit heterogenen Umgebungen, wenn ich Linux, Unix-Rechner in der Umgebung habe, wenn ich vielleicht auch irgendwelche Mac-Rechner habe, die mit Software betankt werden müssen, da kann ich dann eben auch über entsprechende Extensions in Release Management, zum Beispiel Puppet oder Chef, mit hinzufügen und diese als Transportmechanismus zu nutzen. Also eigentlich so ein bisschen der Gedanke Release Management als Orchestrierungswerkzeug für meine Releases, aber das Deployment an sich selber übernimmt dann irgendein Tool. In unserem Fall oder was wir uns vorstellen, das Tool ist dann im Endeffekt PowerShell, ja, also PowerShell-Skripte mit der Desired State Configuration. Das kann aber auch irgendwas anderes sein. Und unten drunter liegt dann wirklich, sage ich jetzt mal, die eigentliche Provisionierungssoftware, wie irgendwelche Virtualisierungslösungen oder aber auch Azure. Und idealerweise habe ich wirklich die Möglichkeit, Cross-Premise zu gehen. Ja, das heißt, egal ob ich mich On-Premise bewege, in der Cloud bewege oder vielleicht irgendwo dazwischen, ein Teil aus der Cloud nutze, ein Teil bleibt mit mir im Rechenzentrum, eben die Möglichkeit, dort diese Ressourcen zu provisionieren. Und das ist auch so ein bisschen, wo der Weg dann hingeht. Aber wie gesagt, das Schmankerl gibt es erst zum Schluss. Eine Sache, bevor wir direkt einsteigen. Wer hatten sich mit PowerShell auseinandergesetzt bisher? Doch die meisten? Ein PowerShell Desired State Configuration im Speziellen? Okay, wird es ein bisschen weniger. PowerShell Desired State Configuration ist eigentlich ein Mechanismus, um einen gewünschten Zustand eines Systems zu beschreiben, der dann auf diesem System angewendet wird. Wir haben im Update 3 für Release Management die Unterstützung für PowerShell DSC mitgebracht. Und die Idee dahinter ist eben genau das, was wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, die Konfiguration als Code mit in die Versionsverwaltung einzustellen, im Fall eines PowerShell DSC-Skriptes und dieses dann eben über SCCM oder vielleicht auch wirklich nur über die PowerShell-Konsole oder Release-Management auszuführen auf dem Zielsystem, um diese Konfiguration dort anzuwenden. Das heißt, ich habe irgendwo mein eigentliches System, das bereitgestellt wird. Ich habe dann sozusagen die Konfiguration aller meiner Abhängigkeiten, aller meiner Artefakte im DSC-Skript. Und darüber habe ich dann sozusagen meinen ALM-Stack im Fall vom TFS, dann entsprechend Release-Management. Das erklärt es ein wenig, ja, was DSC ist. Ich setze einen gewünschten Zustand von meinem System voraus, führe dann ein Set an Aktionen aus und hoffentlich ist das System dann in dem gewünschten Zustand. Das passiert eben über die Beschreibung des gewünschten Zustands im Fall von einem DSC-Skript. Und ich kann eben diese DSC-Skripte auch in Ressourcen auslagern, die ich im Team teilen kann. Idealerweise baue ich mir dann vielleicht eben so eine DSC-Galerie auf, die im Unternehmen genutzt werden kann. Und das alles eben im TFS versioniert, sodass ich wirklich sagen kann, wenn ich eine Version 1.5 meiner Applikation deploye, wird auch die entsprechende, zum Beispiel virtuelle Umgebung mit deployed, mit den entsprechenden VMs, mit den virtuellen Netzwerken, Hardware-Voraussetzungen etc. Für die, die noch nie ein DSC-Skript gesehen haben, ja, auch das ist eine IDE, die PowerShell ISE. Das wird mir eigentlich mittlerweile relativ einfach gemacht. Es gibt, wenn ich mir hier mal über Steuerung J die ganzen Beispiele anzeigen lasse, wird direkt so ein Rumpf angelegt für den DSC-Skript und es beschreibt eigentlich deklarativ sozusagen diesen gewünschten Zustand des Systems. Und ich habe ein Set an Funktionalitäten dort enthalten, das heißt, ich kann zum Beispiel Windows-Features aktivieren, ich kann auf die Registry zugreifen, auf bestimmte Systemressourcen zugreifen und ich habe dann auch ein Set an Aktionen, wie zum Beispiel File-Copy-Aktionen etc. zur Verfügung, die ich nutzen kann. Das Ganze liegt in sogenannten Modulen und es gibt auf der TechNet Gallery mittlerweile eine Handvoll von Modulen, die ich nutzen kann. Das geht über Module, um zum Beispiel mit dem IIS zu arbeiten, mit vielleicht irgendeinem SQL Server zu arbeiten. Das ist ein Teil aus der Community, Teil, den wir bereitstellen. Also bevor ihr wirklich hergeht und sagt, okay, für mein Problem schreibe ich jetzt erstmal meine ganzen DSC-Ressourcen selber, erstmal mal auf der TechNet Gallery nachgucken, ob es nicht vielleicht schon irgendwas gibt, was ich nutzen kann. Wenn wir jetzt mal hier sagen, okay, ich habe hier so ein File-Copy-Aktion, die ich nutzen möchte. Ich gebe sozusagen den Zielrechner an, auf dem die DSC-Konfiguration angewendet wird. Wir machen mal hier die beiden Variablen hinzu. Source Path. Und wir haben hier unseren Destination Path. Und es soll zum Beispiel hier mein gesamtes Repository mal von A nach B kopiert werden. Ich kann bestimmte Bedingungen einfordern. Das heißt, DSC kümmert sich darum, dass zum Beispiel irgendwelche Aktionen, die ich vielleicht voraussetze und die vorher angewendet werden sollen, auch vorher angewendet werden. Das heißt, ich muss jetzt hier nicht unbedingt auf die sequenzielle Ausführung im Skript achten, sondern kann eben über das Required mitgeben, es gibt bestimmte Aktionen, die vorher ausgeführt werden sollen. Und führen wir jetzt einfach mal aus. Halt die Konfiguration, die braucht einen Namen. Ja, dann mal hier mal Copy Website. So, da brauchen wir jetzt den Output Path. Das Ganze geben wir jetzt hier in das Git Repos Verzeichnis aus. Und zwar für die lokale Instanz. Was jetzt passiert ist, er erstellt mir sozusagen aus dieser DSC-Ressource ein sogenanntes MOF-Objekt. Ja, und dahinter steckt sozusagen das Microsoft Operations Framework. Das ist eigentlich dann die Basis, die wirklich die Konfigurationen über den sogenannten Local Configuration Manager auf dem Zielsystem ausführt. Ja. Hat es vielleicht auf der einen oder anderen Webseite mittlerweile gelesen, ja, beziehungsweise wir haben selber immer gesagt, Agentless Deployments, DSC ist das Allheilmittel, stimmt nicht ganz. Im Endeffekt ist immer irgendein Agent auf dem Zielsystem vorhanden. Ja, im Falle von DSC ist natürlich bei Windows ein bisschen einfacher, weil halt der Local Configuration Manager bei aktuellen Windows-Versionen schon mal mit deployed ist. Aber nichtsdestotrotz ist immer noch irgendein Agent da. Das heißt, egal ob ich jetzt diese klassische Agent-basierte Pipeline verwende in Release Management oder DSC, da ist irgendein Stück Software auf dem Zielsystem, das diese Aktionen ausführt. Und über Start DSC Configuration gehen wir jetzt unsere MOF-Ressource an. Kann ich jetzt sozusagen die Aktion starten. Ja, der wird mir jetzt einen Fehler schmeißen. Das liegt aber daran, dass dieser WinRM-Agent auf dem Rechner hier nicht aktiv ist. Das ist jetzt bei einem Client gewöhnlich nicht der Fall. Müsste ich jetzt nachkonfigurieren. Aber ansonsten würde er jetzt hergehen und die ganzen Aktionen auf dem Rechner anwenden. Das heißt, er guckt erstmal, ist dieser Zustand, den ich hier gewünscht habe, also im Endeffekt im Destination Path, sind die Dateien da? Wenn nicht, kopieren wir die Dateien rüber. Und danach melde mir zurück, ob das Ganze angewendet wurde, erfolgreich oder nicht. Das heißt, ich habe auch über DSC die Möglichkeit, einen gewünschten Zustand vom System überprüfen zu lassen. Das muss nicht unbedingt sein, dass ich irgendwelche Aktionen darauf ausführe. Ich kann aber auch wirklich hergehen und sagen, okay, gib mir einfach nur den Zustand dieses Systems aus. Was hat es jetzt mit Release Management auf sich? Wie gesagt, das ist die Basis, um eben diese Konfigurationsskripte zu schreiben. Und ich möchte eigentlich am Ende der Session genau dahin kommen. Wir haben unsere altbekannte Fabric and Fiber deployed auf unterschiedlichen Umgebungen. Das heißt, ich habe hier eine QA-Umgebung, ich habe hier eine Dev-Umgebung, auf der es momentan läuft. Und wir möchten jetzt eben einen Bugfix ausrollen. Mein Bugfix sieht in dem Fall so aus, dass ich hier aus diesem Dashboard einen ALM-Days-String machen möchte. Und das ist natürlich auch die richtige Instanz meiner IDE. Das heißt, wir fügen jetzt einfach mal hier in der Index-View den Klassiker hinzu, checken das Ganze ein. Das Projekt liegt jetzt in dem Fall auf Visual Studio Online. Mit dem Update 4 von Release Management haben wir auch das Gegenstück in der Cloud veröffentlicht. Das heißt, wir haben quasi Release Management Server für On-Premise-Umgebungen und wir haben, wenn ihr schon Visual Studio Online nutzt in manchen Projekten, Release Management Service als das Gegenstück in der Cloud. Es gibt noch einige Feature-Unterschiede. Ich kann zum Beispiel mit Release Management Service momentan nur diese sogenannten vNext Pipelines deployen. Das heißt, ich brauche dazu DSC, wohingegen ich bei dem klassischen Release Management Server nach wie vor noch Mix and Match machen kann. Das heißt, ich kann, wir nennen es mal diese Classic Agent-Based Pipeline nutzen, bei der wird sozusagen auf dem Zielsystem der Release Management Deployment Agent installiert und ich kann dann eben aus einem Set von Aktionen, wobei eigentlich, wenn man sich diese Aktionen genauer anguckt, da stecken auch nur die Tools dahinter, die eigentlich für das Deployment verwendet werden. Das heißt, irgendwelche PowerShell-Skripte oder zum Beispiel SQL-Command oder IIS-Config, um diese Zielsoftware zu konfigurieren, plus die ganzen Parameter, die dann über Release Management nach außen aufgemacht werden. Ja, im Fall von Release Management Service, wie gesagt, DSC-basiert momentan. Ziel wird es sein, diese Produkte sehr nah zusammenzubringen. Es wird sicherlich ein paar Szenarien geben, die ich mit dem einen oder anderen nicht machen kann. Aber zum Beispiel auch das, was momentan nicht funktioniert, gerade eben solche Cross-Premise-Aktionen. Also ich möchte Release Management Service nutzen, weil ich nicht den Installationsaufwand haben möchte, aber in meine On-Premise-Umgebung deployen geht momentan nicht. Wird aber künftig funktionieren mit 2015. Genauso auch der umgekehrte Weg. wobei sich auch grundlegend ein bisschen was ändern wird. So, schauen wir mal, was der Build hier macht. Das heißt, ich habe als Basis einen Continuous Integration Build, der hier im Hintergrund läuft. Und der läuft hier noch. Und entweder über den Assistenten oder manuell im Release Management Client sozusagen meine Release Pipeline abgebildet. Wie sieht das Ganze aus, während der hier im Hintergrund noch arbeitet? Das ist sozusagen für diejenigen, die den Client noch nie gesehen haben, das ist sozusagen die Startseite. Hier sehe ich alle meine Applikationen, die mit Release Management ausgerollt werden. Und ich sehe sozusagen auch hier diese horizontale Deployment Pipeline. Das heißt, alle Environments, alle Systeme, die mit Software betankt werden. Man hat hier auch mal einen groben Überblick, ja, wie viele Releases wurden überhaupt ausgerollt. Wir haben zum Beispiel in der Dev-Umgebung 7 Releases gehabt. Wir haben einen fehlgeschlagenen Release, da könnte ich jetzt eben auch reingehen und mir die Logdateien anzeigen lassen dazu, wenn ich verstehen will, was ist denn da eigentlich passiert. Und wir haben in der QA-Umgebung 4 Releases, die wir released haben. Entsprechend auch hier auf dem Release-Leiter dann die Detailinformationen zu den einzelnen Releases. So, das Deployment, das ich gerade angestoßen habe, läuft schon. Wie weiß eigentlich der Release Management Service, dass jetzt überhaupt ein Deployment da ist? Das weiß er sozusagen über die Konfiguration meines Deployment Workflows und der entsprechenden Komponenten, die dort deployed werden. Das heißt, ich erstelle einzelne Komponenten in Release Management für Teile oder für meine Software. Man sieht es hier auch schon, das muss nicht unbedingt etwas sein, was in diesem Bildprozess gebaut wird. In dem Fall hänge ich mich jetzt einfach an diesen Bild, der gerade im Hintergrund gestartet wurde und hole mir dann sozusagen aus der Drop-Location einen Teil der Applikation raus über den Pfad. Das kann aber auch etwas sein, was vielleicht in einem anderen Teamprojekt liegt, mit einem anderen Bild gebaut wird oder vielleicht das, was komplett außerhalb meines TFS liegt. Vielleicht irgendwelche Komponenten, vielleicht irgendwelche Libraries, die ich von Drittanbietern beziehe, die kann ich auf einem beliebigen UNC-Pfad ablegen und auch hier referenzieren. Also somit auch die Möglichkeit, hier nicht nur mit Artefakten zu arbeiten, die im TFS liegen. Ansonsten gibt es hier noch mal ein paar weitere Reiter. Configuration Variables, komme ich gleich noch mal drauf zu sprechen. Das ist ein Mechanismus, um zum Beispiel für Komponenten, also diese Configuration Variables, die gibt es auf unterschiedlichen Ebenen. Es ist eigentlich quasi eine Hierarchie, ausgehend vom Release Management Server, dann auf unterschiedlichen Ebenen, zum Beispiel auf Seite der Environments, Server, Komponenten bis runter zum eigentlichen Workflow, kann ich solche Variablen definieren. Und über diese Variablen kann ich dann eben meine Konfigurationen für diese entsprechenden Zielsysteme, Komponenten nochmal beim Deployment austauschen. Werden wir aber gleich nochmal sehen. Und die eigentliche Logik, die versteckt sich hier in diesem Release-Template. Wobei das natürlich recht übersichtlich aussieht. Ich habe ein Set an Aktionen. Das ist im Fall von Release Management Service, wie gesagt, sehr übersichtlich, weil ich eigentlich hier hauptsächlich mit DSC arbeite. Das heißt, vieles der Logik, wie jetzt eben zum Beispiel Überprüfung, ob der Zustand angewendet wurde, eventuelle Rollbacks etc., das würde ich jetzt in die Skripte auslagern. Ansonsten habe ich im Release Management, wenn ich diese klassische Deployment Agent Variante fahre, dort auch Aktionen, um auf solche Ereignisse zu reagieren. Man sieht es hier oben, Rollback, Rollback Always, Manual Intervention. Also das heißt auch Funktionen, um mit Mitarbeitern zu interagieren oder aber auch eben, wenn im Fehlerfall was passiert, irgendwie darauf zu reagieren. Das habe ich in dem Fall hier nicht. Das ist sozusagen alles in der Skriptlogik. Von daher ist das hier auch relativ übersichtlich aufgebaut. Ja, ich habe eigentlich nur zwei Aktionen. Ich starte diese VM, falls sie noch nicht gestartet ist. Und führe dann sozusagen das Skript auf dieser Maschine aus. Und dieses DSC-Skript besteht aus zwei Bestandteilen. Ich habe eine Konfiguration, die ich in dieses DSC-Skript hinzufügen kann und ich habe das eigentliche Deployment-Skript. Und dieser Pfad zeigt sozusagen auf dem Pfad aus der Komponente. Das heißt, ich habe hier im Deploy-Verzeichnis diese beiden Konfigurationsdateien. Und ich habe ja vorhin diese Tokens oder Variables erwähnt. Typisches Beispiel, Connection Strings. Ich bin in der Dev-Umgebung vielleicht auf einer ganz anderen Datenbank wie in meiner QA-Umgebung, wie in meiner Produktionsumgebung. Das heißt, diese ganzen Konfigurationen, die ich beim Deployment austauschen möchte, kann ich hier in solche Variablen reinpacken, wir nennen das Tokens, und diese beim Deployment ersetzen lassen. Nennt sie dann einfach Tokenization. In dem Fall ist es hier der Connection String. Nicht wundern, ja, ich habe es einfach mal für dieses Beispiel im Klartext mit anzeigen lassen. Idealerweise würde ich das hier entsprechend als verschlüsselte Variable hinterlegen, ja, weil ich möchte ja nicht unbedingt, dass jeder meine Passwörter zu meiner Datenbank weiß. Ähnlich sieht es aus für die QA-Umgebung, nur wenn man dann hier genauer reinguckt. Ich blätter mal hier einfach ein bisschen durch. Dann habe ich hier sozusagen meine QA-Datenbank. Und in der Dev-Umgebung ist dann sozusagen hier der Connection-String entsprechend auf die Fabricam-Dev-Datenbank gesetzt. Wohin deployed wird, das lege ich über den sogenannten Configuration-Path fest. Das heißt, hier bilde ich alle, also im ersten Schritt binde ich sozusagen alle meine Environments respektive Server ein, auf die deployed werden soll. Und diese kann ich dann entsprechend hier in den Stages referenzieren. Das heißt, das ist wie gesagt diese horizontale Deployment Pipeline. Ich habe aktuell 2 Stages. Könnte jetzt hier weitere hinzufügen, zum Beispiel eine Produktionsstage, die auf ein entsprechendes Environment mappen. In dem Fall nehmen wir mal hier die Fabricam Dev. Und was ich hier auch festlegen kann, ist eben diesen Genehmigungsworkflow. Das heißt, wenn ich sage, auf die Entwicklungsumgebung wird automatisiert deployed, allerdings möchte ich, dass der Sam bitte sein Approval gibt, bevor auf die Testumgebung oder Produktionsumgebung deployed wird, dann kann ich hier einfach entsprechend Schritte hinzufügen und eben über die Häkchen sagen, geht oder geht nicht. Schauen wir uns mal das Skript an. Sieht man es hinten gut? Passt? Das ist sozusagen die Konfiguration. Ähnlich wie wir es bei meinem kleinen Beispiel gesehen haben, config data sind alle Variablen, alle Konfigurationsvariablen definiert. Was hier vorneweg passiert, ich installiere einige Module. Das sind wie gesagt diese Module, die auf der TechNet Gallery liegen, um zum Beispiel mit dem IIS zu arbeiten, um mit dem Network Stack zu arbeiten oder zum Beispiel auch mit Datenbanken zu arbeiten. Die Idee dahinter ist, man sieht es hier oben ein wenig, normalerweise würde ich diese Module in die Versionsverwaltung reinpacken. Die Idee aber dahinter ist, dass wir zukünftig, ähnlich wie mit NuGet, auch eine Dev-Test-Labs-Gallery haben, sodass ich einfach NuGet nehmen kann und sagen kann, okay, geh mir in diese DTL-Gallery und hol mir alle diese Pakete. Das kann vielleicht aber auch irgendein NuGet-Server sein, der intern betrieben wird, ja, wenn ich wirklich nur sozusagen bestimmte Pakete zur Verfügung stellen möchte und nicht auf diesen Public-NuGet-Feed draufgehen möchte. Ja, das heißt, ich habe hier den Web-Request, lade NuGet herunter, installiere das Ganze und installiere dann die Module. Hier ein kleiner Hack, ja, dieses X-Release-Management-Modul, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Das gibt es momentan noch nicht in der, also generell gibt es diese Gallery noch nicht, das ist noch momentan mehr oder weniger in der Preview. Aber auch dieses X-Release-Management-Modul, das mir bestimmte Funktionalitäten vom Release-Management in DSC zur Verfügung stellt, gibt es dort aktuell noch nicht, das heißt, das habe ich einfach in die Versionsverwaltung mit eingecheckt und kopiere es dann, also wenn man hier mal reinguckt, ja, das ist der Ordner, und kopiere es dann entsprechend hier in das Module Directory. Auf dem System befindet sich eben Wenn man mal genauer reinguckt, hier in dem Ordner des Module Directory, das heißt, dort sehe ich dann auch auf dem Zielsystem, welche Module überhaupt geladen sind. Und hier im weiteren Verlauf dann sozusagen die Definition der ganzen Variablen für das Deployment. Zwei Sachen, die ich herausheben möchte, das ist nämlich genau das hier unten. Wir erinnern uns, unser Connection String, das ist sozusagen die Referenz zu der Variablen, die im Release Management Client im Workflow definiert wurde. Es gibt ein Set an Basisvariablen, die wir zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel aktueller Build, Connection zum TFS, die ich abgreifen kann und dann eben die, die ich selber definieren kann. Die übergebe ich jetzt an diese Connection String Variable in meiner Konfiguration und kann eben damit im Deployment Script, wo sind wir denn hier? Halt. Ein bisschen weiter rauf. Ja, hier. Sozusagen mein Token austauschen. Das ist sozusagen diese Release-Management-Komponente oder das Release-Management-Modul. Hier nochmal sozusagen die Referenz auf die Konfiguration. Wie ich diese Tokens austausche, das passiert eigentlich ganz einfach. Das heißt, wenn ich Dateien habe, das beste Beispiel ist natürlich jetzt hier bei dieser Web-Applikation mit der web.config. Wir haben ja gesagt, Connection String soll ausgetauscht werden. Das heißt, wenn ich lokal debugge, habe ich jetzt hier eine Instanz meiner LocalDB. Ich erstelle mir quasi eine Kopie dieser Datei mit der Endung .token und nutze so ein Token, um eine Variable auszutauschen. Und die sieht immer gleich aus. Das ist immer underscore, underscore, Tokenname, underscore. Underscore und gebe diese im Release Management Client dann wieder mit an. Und genau das passiert dann hier im Deployment. Ansonsten, man sieht es dann eben hier, das sind die ganzen Schritte, die er abprüft. Das heißt, er guckt, ob die IIS-Rolle aktiviert wurde, ob die ASP45-Rolle aktiviert wurde. Und danach wird sozusagen die Dateien übertragen. Also hier wieder unsere File-Aktion. Der Austausch der Tokens, nachdem kopiert wurde, danach ein paar Aktionen, um die Webseite wieder runterzureißen und den App-Pool neu zu erstellen und die Webseite wieder online zu bringen. Das heißt, eben diese ganze Logik, was auf dem Zielsystem passieren soll, packe ich in dieses Skript, kann es mitversionieren und habe eben jederzeit die Möglichkeit, auch wenn zum Beispiel jetzt irgendwas an der Konfiguration sich verändert oder wenn vielleicht ein weiteres neues System dazukommt, ich sicher gehen kann, genau dieser Zustand wird auf diesem System auch angewendet. So, schauen wir mal, ob der jetzt hier mittlerweile durch ist. Wurde released, wunderbar. Kann jetzt eben hier nochmal reingehen in die Logdateien. Das ist hier zum Beispiel das Dev-System. Zwei Wörter dazu. Nachdem ich hier den Release Management Service nutze, Frage ist, wie kommen die Bits eigentlich aus meinem VSO-Account auf diese VMs? Die haben ja keine Netzwerkverbindung noch sonst was nach außen hin. Geschweige denn, sind sie irgendwie mit meinem VSO-Account oder mit meinem TFS verbunden. Wir laden quasi im Hintergrund den Drop-Output in den Blob-Storage hoch und der Client bekommt dann die Adresse vom Blob Storage mitgeteilt, kann sich dort über einen Pull-Mechanismus die Bits ziehen, mitsamt den DSC-Ressourcen und dann werden diese ganzen Aktionen ausgeführt. Das sieht man eben hier, Upload Components, Start Environment und dann eben hier die eigentliche Log-Datei. Und man sieht jetzt im Endeffekt die ganzen Aktionen, die er ausgeführt hat. Ja, ich habe natürlich vorher schon ein paar Releases gestartet, von daher sieht man jetzt hier nur, er hat geguckt, ob diese Rolle schon aktiv war, ist aktiv, also gibt es hier nichts zu machen. Das sind sozusagen die Meldungen vom Local Configuration Manager auf dem Zielsystem. Danach werden die aktuellen Bits kopiert. Hier weiter unten wird man dann sozusagen den Austausch des Tokens finden. Ja, drum empfiehlt es sich auch, solche Sachen zum Beispiel zu encrypten. Ja, ansonsten steht es im Klartext drin. Und dann die weiteren Aktionen wie die Webseite herunterreißen, wieder neu erstellen. Und eigentlich sollten wir jetzt auch unseren Text entsprechend hier sehen. Hallo ALM ist. Ja. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Vorstellung oder das Ziel, dass ich wirklich einen vorhersagbaren Deployment-Prozess habe mit dem Tool, um eben, wenn vielleicht Fehler auftreten, relativ schnell zu reagieren und eine neue Version rauszubringen. Oder vielleicht idealerweise wirklich auch, wenn die Architektur meiner Software es hergibt, ich eben wirklich in vielen kleinen Inkrementen nach und nach ausrolle, lerne und dann weitergehe. Haben wir gesehen. Die andere Dimension ist ja quasi on the go zu lernen. Das heißt, das, was jetzt auch wirklich deployed wurde, zu überwachen. Und da geht es nicht nur eben darum, zu wissen, wie performt meine Software, sondern auch darum zum Beispiel, was die Nutzer mit der Software machen. Und da kommt eben Application Insights ins Spiel. Application Insights ist ein Dienst, der auf Azure angeboten wird. War früher oder ist eigentlich noch in VSO verfügbar. Es gab zwei Varianten, wobei wir die VSO-Variante jetzt ins Azure-Portal übertragen werden. Es gibt jetzt noch einen Zeitraum, wo ich beide Versionen nutzen kann, wobei eigentlich alle neuen Entwicklungen bitte wirklich im Azure-Portal stattfinden sollten, weil das VSO-Teil irgendwann mal abgeschaltet wird. Die Idee dahinter ist eigentlich, wir wollen im Azure-Portal wirklich so ein Operational Dashboard haben oder eigentlich ein DevOps-Portal haben, wo ich eben nicht nur diese Metriken auswerten kann, sondern auch von dort aus bestimmte Aktionen starten kann, wie zum Beispiel diese Deployments etc. Und von daher macht es natürlich durchaus Sinn, dass diese Daten auch dort landen. Und die Idee von Application Insights ist es eben, auf allen Ebenen in meiner Applikation Telemetriedaten zu sammeln, um dann Aussagen treffen zu können, ist die Anwendung überhaupt noch verfügbar, zum Beispiel über so einen einfachen Ping-Test oder einen Web-Test, den ich aus Visual Studio erstellen kann und dort mit einbinden kann. Wie nutzen die Benutzer meine Applikation? Welchen Klickpfad nehmen die? Gibt es irgendwelche Teile in der Applikation, wo sie mehr Zeit verbringen, weniger Zeit verbringen? Also das so ein bisschen ähnlich wie Google Analytics, nur ist eigentlich unser Fokus eher für das Entwicklungsteam und nicht für das Marketing. Ja, das heißt, so diese typischen Marketingfunktionen werdet ihr in Application Insights nicht wiederfinden. Und dann wirklich auch bis auf die Systeme runter, das heißt Performance-Daten zu sammeln, um zu gucken, performt die Anwendung? Habe ich irgendwelche Bottlenecks? Etc. Wie sieht das Ganze aus? Das ist jetzt die richtige Ressource. Schauen wir mal gleich mal. Eigentlich müssten da Daten drin sein. Das SDK kann ich entsprechend über NuGet in meine Anwendungen einbinden. Wenn ich es eingebunden habe, bekomme ich hier so einen netten Hinweis, Open Application Insights, das bringt mich genau zu meiner Ressource, die provisioniert wurde. Aber wenn ich ein neues Projekt habe, entsprechend hier die Möglichkeit, über den Assistenten neue Ressource zu erstellen. Ansonsten bei allen unterstützten Projekten habe ich hier die Möglichkeit, über das Häkchen, gut, das war jetzt natürlich doof, ja, will mich nicht anmelden, direkt eine Application Insights Ressource zu provisionieren. Aktuell Windows Store, Windows Phone Anwendungen, ASP.NET Anwendungen. Ich kann aber auch das ASP.NET SDK verwenden, um zum Beispiel klassische WPF Anwendungen, also Desktop Applikationen zu instrumentieren. Es gibt ein Java SDK und es gibt auch ein Client-Side SDK zum Beispiel für JavaScript Applikationen, um eben genau diese Benutzungsdaten auszulesen. Wir haben im Backlog aktuell noch iOS und Android SDKs, die demnächst released werden. Wie gesagt, Idee ist eigentlich wirklich überall diese Daten zu sammeln, weil vielleicht taucht der Fehler auf nur bestimmten Clients auf, die vielleicht gar nicht auf unserer Plattform oder mit unserer Plattform arbeiten. Und sobald Application Insights hinzugefügt wurde, gibt es dann eben eine Config-Datei, die lädt mir bestimmte Module von Application Insights und ich kann hier auch zum Beispiel bestimmte Thresholds mitgeben, wenn ich das Performance Monitoring nutzen möchte, dass ich sage, okay, wenn eine bestimmte CPU-Last auf dem System auftritt oder wenn ich vielleicht irgendwelche Speicher-Thresholds überschreite, dass mir dann auch über das Portal Alerts generiert werden, die mich benachrichtigen, hier stimmt irgendetwas nicht. Es ist in dem einfachen Fall nichts gemacht und das ist eigentlich sozusagen das einzig Wichtige, das ist mein Instrumentation Key, das heißt, das ist der Schlüssel zu der entsprechenden Ressource im Application Insights Portal. Wenn ich möchte, dass ich eben mehrere Anwendungen, was ich also nicht vielleicht irgendwie noch einen Desktop-Client habe oder einen Phone-Client habe und diese Daten aggregieren möchte in eine Ressource, würde ich einfach den entsprechenden selben oder gleichen Instrumentation Key verwenden. Mal gucken, war jetzt glaube ich nicht die richtige Ressource. Was natürlich passieren muss, ich muss auch irgendwelche Aktionen ausführen in der Umgebung. Mal hier reingehen, ein bisschen rumklicken. Ja. Es sind einige JavaScripts, die da übertragen werden müssen. Ja. Ah, da ist er ja. So sieht das aus. Also ich habe hier meine Antwortzeiten des Servers. Ich habe hier die Anzahl der Anfragen, also der Requests. Und was für mich viel interessanter ist, was passiert denn da im Hintergrund? Ich sehe hier zum Beispiel Failed Requests und ich kann jetzt eben anfangen, in diesen Diagrammen tiefer und tiefer einzusteigen, um zu verstehen, was ist denn da passiert. Ja. Ich habe jetzt hier in der letzten Zeit 33 Failed Requests gehabt und die meisten passieren irgendwo hier in diesem Report Employee Controller und kann dann eben hier nochmal einen Schritt weiter reingehen. Man sieht jetzt hier ziemlich lange Antwortzeit, die ich sonst nicht hatte und bis auf die, ja, jetzt mal Raw-Logs runtergehen und mir zum Beispiel anzeigen lassen, was ist denn da eigentlich überhaupt aufgerufen worden, von welchem Client kam denn der Request, aus welcher Region etc. Und natürlich auch vielleicht für mich schon mal als ersten Indikator, ja, was war denn da für eine Exception, Call-Stack-Data etc. Und das eigentlich erstmal nur durch die Einbindung vom SDK. Ich kann dann einen Schritt weiter gehen und sozusagen Custom-Telemetry hinzufügen. Wenn man hier mal in die Global ASAX reinguckt. Wer vorhin in der Session war, ich werde es jetzt eben nicht mehr wiederholen. Wer vorhin in der Session war, ich kann sozusagen eine Instanz vom Telemetry Client erzeugen und kann dann über, eine Sache sage ich trotzdem, über die Instanz bestimmte Events nutzen. Trace Events. Ich kann einfach eigene Custom Events in das Portal übertragen. Man sieht es hier oben, Track Event, ALM Days Rocks. Oder auch eigene Metriken definieren und auch über einen Data Contract Properties damit ranheften, um diese Daten zu sammeln, zu aggregieren und dann im Portal auszuwerten. Das heißt, Exceptions, die vielleicht nicht beim Testen irgendwo aufgefallen sind, kann ich auch entsprechend melden. Wir haben es vorhin gesehen in der anderen Session, was das SDK auch mitbringt, einfach nur durch einen Konfigurationsschalter, Crash Analytics. Das heißt, wenn die Anwendung crasht, abstürzt, also gerade bei den mobilen Anwendungen, ohne jetzt irgendwelche Custom Events schreiben zu müssen, die ich dort eben direkt mit ins Portal gemeldet bekomme. Aktuell nicht. Ist aber etwas, was wir uns genau anschauen. Was ich allerdings machen kann, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Gehen wir mal, Matrix Explorer, noch eins weiter zurück. So, dann die Überwachung der Webseite. Passiert noch was? Passiert nichts mehr? Das ist jetzt einfach nur ein Ping-Test, den ich definiert habe. Der pingt einfach aus unterschiedlichen Lokationen, die ich auswählen kann, die Webseite und guckt, ob die überhaupt noch antwortet. Da kann aber auch zum Beispiel ein Visual Studio Webtest dahinter hängen, sodass Sie auch komplexere Szenarien wie zum Beispiel ein Login-Dialog oder irgendwelche, keine Ahnung, vielleicht ich möchte mal in den Shopping-Cart gehen, irgendwelche Aktionen austesten. Diese Webtests kann ich hochladen und genauso gut dahinter legen. Und dann wird eben in bestimmten Zeitabständen die Webseite überprüft und ich bekomme dann eben hier auch die Auswertung, wo Fehler aufgetaucht sind oder wenn die Webseite mal nicht responsive war. Viel interessanter sind eigentlich die Nutzungsstatistiken. Die bekomme ich, indem ich ein kleines JavaScript einbinde. Wenn ich hier auf diesen Quickstart gehe, ist standardmäßig nicht der Fall, kann ich mir hier diesen kleinen JavaScript-Code schnappen und hier in meinen Header hinzufügen. Ja, da taucht wieder der Instrumentation Key mit auf. Und ab dem Zeitpunkt werden auch eben diese Nutzungsstatistiken ins Portal übertragen. Das heißt, ich sehe dann hier entsprechend zum Beispiel, wo kamen die Benutzer her, welche Browser nutzten sie, bei den Client-SDKs, welche Device-Typen, also wenn wir die identifizieren können, welche Device-Typen wurden denn benutzt und kann eben daraus vielleicht auch Rückschlüsse ziehen, okay, was ist denn eigentlich wirklich meine Zielgruppe, wo sollte ich mehr Fokus drauf legen in meiner künftigen Entwicklung oder wo nicht. Also hier, welche URLs aufgerufen wurden, etc., etc. Last but not least, Performance-Daten. Ja. 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 Ja, also für die Aufzeichnung, die Frage war, was mache ich eigentlich mit der Zustimmung vom Benutzer? Ja, es werden ja bestimmte Daten gesammelt, gerade bei uns, ja, Thema Datenschutz. Also zum einen, man muss ein bisschen vorsichtig sein, ja, momentan Application Insights ist in Preview. Wir haben nur eine Application Insights Instanz im South Central Data Center, das heißt, die Daten liegen in USA. Es ist geplant, Application Insights auch in den Regionen anzubieten. Ja, wenn wir aus der Preview rauskommen. Das heißt, es gelten erstmal die ganz normalen Azure-Datenschutzrichtlinien, allerdings noch nicht die EU-Model-Clauses. Ja, dazu müsste es natürlich im Amsterdamer oder im Dubliner Rechenzentrum liegen. Und für die Usage beim ASP.NET SDK oder sag jetzt mal beim .NET SDK überprüfen wir das nicht. Da muss ich mich selber darum kümmern, dass ich Ihren Benutzer darauf hinweise, dass Daten gesammelt werden. Allerdings bei den mobilen Applikationen ist es so, dass zum einen ausgewertet wird, ob der Benutzer überhaupt im System der Übertragung der Werbedaten zugestimmt hat. Ja? Das heißt, ob dieses Flag gesetzt ist oder nicht. Und zum anderen, wenn die Applikation in den Store geht, beim Zertifizierungsprozess wird abgefragt, ob ich in meiner Applikation wirklich einen expliziten Consent eingebaut habe, dass der Benutzer gefragt wurde oder dass der Benutzer der Datenübertragung zugestimmt hat. Disclaimer. Die Standard-Disclaimer, sage ich jetzt mal, was man mittlerweile überall findet. Ja, unsere Webseite benutzt Google Analytics, die Daten werden gesammelt, übertragen und dort am besten auf sozusagen schreibt mich gerne nochmal an. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine, das ist azure.com/trustcenter. Dort sind, glaube ich, alle diese Dokumente gesammelt. Ansonsten einfach mal auf der Azure-Seite kurz durchsuchen. Es gibt eine separate Sektion, wo eben, sage ich jetzt mal, diese Standard-Datenschutzbedingungen beschrieben sind und auf die müsste ich dann referenzieren. So, jetzt wird es langsam knapp. Performance-Daten. Performance-Daten kann ich auf dem Server sammeln, indem ich ein kleines Stück Software installiere. Und das ist sozusagen der Performance-Monitoring-Agent. Wenn ich mich mal mit dem System verbinde, da bin ich jetzt mal gespannt, ob das funktioniert. Ja. Vorhin hier mit der Internetverbindung ja wirklich lustige Sachen erlebt. Ja. Remote Desktop zieht dann wahrscheinlich das letzte Bit an Bandbreite. Der Monitoring Agent, den kann ich entweder separat herunterladen, auf dem Zielsystem installieren. Ich kann es mir aber auch ein wenig einfacher machen, indem ich eben den Web-Plattform-Installer nutze. Der ist mittlerweile hier auf der Startseite gelistet. Ein kleines Stück Software, das ich installiere. Und der kümmert sich darum, alle IIS-Applikationen auf dem Zielsystem zu überwachen. Das kann ich in der Konfiguration nochmal umstellen. Das heißt, ich muss mich jetzt eigentlich nur, nachdem er es installiert hat, mit meiner Microsoft-ID anmelden, also die mit der Applikations-Inside-Ressource verknüpft ist. Und danach findet dann eigentlich die Übertragung der Performance-Daten statt. Das sind eigentlich die Standard-Performance-Counter auf dem Zielsystem. Ich kann aber, wie gesagt, bestimmte Thresholds in der Application Insights Config definieren und auch festlegen, welche Performance-Counter auch wirklich überwacht werden sollen. Man sieht es hier, also im Endeffekt alle Webseiten findet er hier. Und sobald ich mich jetzt angemeldet hätte, würde er dann eben anfangen, die Daten direkt zu übertragen. Eine Sache, die ganz neu ist, aber die super spannend ist, ich finde generell die Möglichkeiten, die ich mit den Dashboards habe, schon genial im Azure Portal. Aber wenn ich vielleicht wirklich irgendwie die Daten lokal auswerten möchte, habe ich jetzt eben auch die Möglichkeit, gehen wir mal hierher, einen kontinuierlichen Export der Daten einzustellen. Das Ganze funktioniert quasi so, dass die Daten, die zur Laufzeit produziert werden, in einen Blob Storage, das heißt in einem Container, den ich angeben muss, exportiert werden und ich kann sie dann von dort aus herunterladen und selber mit irgendwelchen, sag ich jetzt mal, Standard-BI-Tools auswerten. Das Format ist JSON, was dahinter steckt. Das heißt, es wird es mir in Zukunft zum Beispiel auch relativ leicht machen, über Excel Power BI Power Query diese Daten zu laden und entsprechend auszuwerten. Nehmen wir hier mal ein ALM-Day-Storage. Nehmen wir jetzt mal hier diesen Export-Container, den ich vorher angelegt habe. Ich kann dann festlegen, welche Art von Telemetriedaten exportiert werden sollen. Einzige, wo ich darauf achten muss, ich muss mich um das Aufräumen selber kümmern. Das heißt, wir haben keinen Background-Job, der alte Logdateien löscht. Das heißt, der Storage-Account kann natürlich irgendwann mal explodieren. Ja. Sollte vielleicht mal auf den einen oder anderen Cent aufpassen. Oder halt eben nicht benötigte Daten löschen. Ja, das heißt, sobald jetzt wieder Requests auf die Anwendung reinkommen, werden die Daten exportiert. Ich habe das vorhin schon mal gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt hier wirklich in den Blob reingucke, das ist einfach nur eine flache Ordnerhierarchie. Das heißt, wir haben hier unsere Page-Views, unsere Events und ich kann dann eben hier reingehen und mir zum Beispiel wirklich alle oder einzelne Events anzeigen lassen. Man sieht dann eben hier jetzt genau diesen Raw-Output, den wir hier sammeln. Und was auch möglich ist, wenn ich schon ein Logging-Framework nutze, wie Log4Net oder TraceListener, es gibt entsprechende Extensions, die ich mir über GNuGet installieren kann, sodass ich diese bestehenden Logging-Frameworks anweisen kann, direkt die Daten in Application Insights zu übertragen, um sie dort auszuwerten.